Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, Markus Wimmen. CRM-Consultant, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit KI, mit CRM, mit First-Party-Data, mit Customer Lifetime Value, eins seiner Lieblingsthemen, und natürlich mit Personalisierung. Er hat angefangen beim Kundenbindungsprogramm Deutschlandcard und in Company Builder und Rocket Internet, bei Epic, bei Project A, war maßgeblich verantwortlich für den Aufbau einer CRM-Strategie und des Tech-Stacks für über 70 Ventures. Und damit natürlich der Mann für meinen Podcast heute. 2015 hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, CrossEngage, eine führende CDP-Plattform, die vielen bekannt ist und jetzt aber nicht mehr CrossEngage heißt. Dann hat die 2023 in die Spotler Group verkauft und ist jetzt freier Consultant. Wie fühlt sich Ihnen das an, sag mal?
Ja, eigentlich ganz gut. Man muss sich ganz schön dran gewöhnen. Also ich kann mich erinnern, dass ich so die ersten 1, 2, 3 Monate immer noch der erste Klick war in mein Slack von CrossEngage. Ich habe das so lange gemacht, ja, und gedacht, Mensch, muss ja gar nicht mehr. Aber das war so drin und das hat eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, hey, man hat jetzt ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen freier unterwegs und das Kapitel ist geschlossen. War ein schönes Kapitel, aber jetzt kommt das nächste.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das Nächste. Bist du erstmal unterwegs als Speaker, als Berater. Ich meine, das ist genau. Eine Riesenchance für Unternehmen auch, dich engagieren zu können mit jemandem, der so verdammt viel Erfahrung im Thema Kundenbindung hat. Was war der Grund eigentlich, dass du dich so auf das Thema Kundenbindung fokussiert hast?
Ja, das Ganze begann so Anfang der 2000, 2003, 2004, ich glaube 2003 kam Payback raus. Und ich bin ja gelernter Informatiker, wie man so schön sagt, Diplom-Informatiker. Kerninformatiker und ich war da auch sehr engagiert, aber irgendwann hat mich das Thema Kundendaten gepackt und auch schon damals Machine Learning. Ich dachte, Mensch, wenn wir die ganzen Daten haben, da können wir doch super prognostizieren, warum Leute das kaufen, was sie kaufen und wie sie sich verhalten. Und maßgeblich ist das, dass ich total trivial. Ich bin immer an McDonald's-Werbung vorbeigelaufen, damals zur Uni, und habe mich immer gefragt, wieso sagt jeder, dass er irgendwie McDonald's doof findet, aber trotzdem geht jeder wieder hin oder ganz viele wieder hin, zumindest auch damals noch. Wenn man sich den Börsenkurs von McDonald's anguckt, scheint es immer noch so zu sein und jeder meckert drüber und trotzdem haben die eine riesen Kundenbindung. Wie funktioniert das? Und die Kombination quasi, Machine Learning zu können, mit Daten umgehen zu können und dann diese psychologische Faszination, warum verhalten sich Menschen so, das hat mich dazu gebracht, mich mehr für die Kundenbindung zu interessieren.
Super Antwort, denn das führt mich gleich zum ersten Thema dieses Interviews. Ich muss aber noch ein bisschen verraten zum Hintergrund des Interviews, denn du wirst am 18.03. in München einen Vortrag halten und der heißt KI-Agenten als neue Architekten des CRM. Das heißt, die Agenten machen uns alle arbeitslos, aber da kommt man dann ganz am Ende von dem Talk hier dazu. Aber zunächst einmal, und das ist so meine stille Hoffnung, du hast gesagt, Kundendaten, zunächst einmal helfen sie uns eventuell bei der Analyse von Kundendaten. Wie verändern denn, und das ist meine erste Frage an dich, wie verändern sie denn KI-Agenten die Kapazitäten und die Geschwindigkeiten bei der Verarbeitung und der Analyse von eben großen Mengen an Kundendaten?
Ja, total spannend. Also ich begonnen habe, und das war sicherlich auch ein Erfolgsfaktor für mich, war ich fließend, und das bin ich immer noch, in SQL und in Datenbanktechnologie. Und das ist historisch gesehen nicht unbedingt ein Skillset, was jetzt ein klassischer CRM-Manager oder CRM-Managerin hat. Das ist ja eine sehr technische Ausbildung quasi. Und wenn man wirklich gute und tiefe Analysen machen möchte oder auch segmentieren möchte, dann kommt man ganz häufig um das Thema SQL gar nicht drum herum, oder kann man eigentlich gar nicht drum herum. Das ist die eine Komponente. Also die technische Komplexität, die Hürde, was dazu geführt hat, dass wir ganz häufig diese Analysen im BI, in IT gemacht haben oder mit den Analytics-Kollegen, aber nicht selber im Marketing. Das hat auch dazu geführt, oder ein Symptom davon ist auch, dass Leute da nicht kreativ werden. Das heißt, sie wissen eigentlich nicht genau, welche Fragen können sie eigentlich stellen, was ergibt Sinn? Wo ist denn quasi die Nadel im Heuhaufen? Wenn du also so eine riesen Datenmenge hast, ist ja immer auch so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das sind zwei Themen, die dann zusammenkommen und dann verhindern, dass man eigentlich tiefe Analysen erfährt. Man hat entweder das Technische nicht und das Verständnis nicht wirklich darüber, wie die Daten strukturiert sind, was man eigentlich fragen kann. Und KI-Agenten lösen dir das Thema. Die lösen das Thema, weil sie selbstständig die Datenstrukturen erkennen, wissen, was in diesen Daten drinsteht, wie die zusammenhängen und machen halt unheimlich viele Analysen selbstständig. Ja, und KI-Agent verfolgt quasi ein Ziel, das man dem sagt. Und das macht er dann ganz automatisch. Und das ist spannend. Da gibt es ein Tool zum Beispiel, das ich klasse finde, das heißt Connect the AI, ist auch ein ganz neues Tool. Der schlägt dir sogar bestimmte Fragen vor. Thorsten, hier in dem Bereich Sales, im unteren Funnel, da sehen wir komische Ergebnisse. Guck dir das doch mal an. Mir kommt das hier irgendwie ein bisschen spanisch vor. Und dann zeigt er dir ziemlich automatisch Grafiken und Daten und sagt, guck doch mal rein, kann das eigentlich sein? Und dann kannst du tiefer reingehen und sagen, könnte das mit X oder Y zusammenhängen? Und dann musst du also nicht mehr diese Anfrage in SQL schreiben, sondern der Agent nimmt das Ganze, wandelt das in unterschiedliche Queries, wie man so schön herum, und interpretiert auch diese Queries. Und das ist natürlich ein absoluter Gamechanger für die Datenanalyse. Das heißt,
wir werden spannend.
Unabhängig machen von BI und IT und auf der anderen Seite haben wir, und das ist das große Thema, eine Kreativitätsunterstützung. Welche Fragen stellen wir denn eigentlich? Und das war nämlich vielleicht eine lustige Anekdote. Früher, wir haben uns immer beschwert im CRM, dass wir eigentlich keine Daten haben. Bis 2012, 13, 14, da fing es an, Data Warehouses und Customer Data Plattform. Und auf einmal waren ganz viele Daten da. Und dann kam die Frage, was machen wir jetzt damit? Und maßgeblich, da kam sozusagen das nächste Thema. Und maßgeblich ist dann, dass man im Wesentlichen wie vor so einem Heuhaufen steht und sagt, wonach suche ich den jetzt eigentlich? Und das ist die nächste Evolutionsstufe. Einer der großen Schritte für uns CRM-Manager, dass die Datenanalyse damit in eine ganz andere Welt überführt wird.
Bevor wir weitermachen, muss ich jetzt mal eine ganz naive Frage stellen. Also über welche Daten reden wir? Also ich kenne meine Stammdaten aus dem CRM-System. Sagen wir mal, ich bin ein Online-Shop, also ein B2C-Online-Shop. Ich habe die Stammdaten und das sind nicht sehr viele, die ich im CRM-System habe. Dann habe ich meine E-Mail-Daten, dann habe ich meine, da fängt es schon an. Also was wären denn wünschenswerte Daten, die ich überhaupt erstmal reinnehmen sollte?
Genau, also das Datenthema ist immer ein total spannendes Thema. Auf der Frage, welche Daten da sind, ich meine, das ist ein Evergreen. Und gerade in Zeiten von KI ist es noch wichtiger, dass wir eine gute Datenbasis haben. Aber erstmal vorab. Ganz viele Daten, die wir jetzt auch gebrauchen können, stecken schon in diesen LLMs, in den ChatGPTs, in DeepSeeks dieser Welt drin. Das ist total spannend. Komme ich gleich auf einen Case dazu, wie man das eigentlich verwenden kann. Gerade auch für produktbezogene Companies ist das total spannend. Aber wovon reden wir? Wir reden natürlich von Stammdaten. Wir reden von Daten aus dem ERP. Die Transaktionen, die Orders, die hat jeder, die da drin sind. Am besten hat man noch Daten von seiner Webseite. Wer hat sich eingeloggt? Vielleicht sogar wie gab es die Bewegungsdaten? Das muss sogar nicht immer personalisiert sein. Das können auch anonymisierte Daten sein. Das heißt, identifiziert, wer dahinter steht, weil man daraus die Muster erkennen kann. Und das sind klassische Daten, die man so bekommen würde bei zum Beispiel Google Analytics, ne? Was man so kennt, was dann so in BigQuery reinläuft, was die Analytics-Leute nehmen. Das sind so die Daten, die da reinfließen. Man kann auch die App-Daten reinladen, alles, was man möchte. Umso mehr, in Anführungszeichen, umso besser. Aber man kann
schon nicht unterbrechen, aber das klingt alles wahnsinnig komplex. Habe ich da überhaupt noch den Überblick, dass ich überblicke, welche Daten werden hier gerade verwendet oder welche nicht? Oder verabschiede ich mich schon an dieser Stelle, das hat ja jetzt überhaupt nichts mit KI zu tun, sondern an dieser Stelle schon von der Verantwortung, weil ich es einfach nicht mehr blicke, das System, weil es kompliziert ist.
Ja, das war in der Tat eine Weile brauchtest du wirklich brauchst du die Experten, die dir das dann erklärt haben. Da gab es sozusagen in der Zwischenzeit eine Bewegung, das heißt ein semantisches Datenmodell. Das semantische Datenmodell, das sagt dir, wie eine KPI, sagen wir mal, die Conversion Rate überhaupt definiert ist. Das heißt, die sagt das, wie ist die mathematische Formel dahinter? Welche Daten fließen da ein, um das zu berechnen? Das ist ein semantisches Datenmodell. Das ist die eine Seite, mit der BI in den letzten Jahren quasi gekämpft hat. Was jetzt sozusagen den KI-Agenten kommt, ist, dass sie diese Daten und welche Daten verwendet werden, auch selber miterkennen können. ja, jetzt technisch gesprochen gibt man da quasi die ganzen Tabellenstrukturen rein, die Queries, die früher schon mal gemacht worden sind. Und daraus erkennt die KI selber, welche Daten eigentlich relevant sind und wie sie genutzt werden. Und das ist super, super spannend, weil da kommen wir nämlich eben raus aus diesem Heuhaufen, in dem wir uns befinden, alles voller Daten und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich da tief im Ozean des Heus schwimme, sodass das übernimmt die KI für uns, diese Komplexitäten zu reduzieren. Und das ist das Schöne. Und die kann dann auch sagen, Dinge wie, diese Daten werden ja gar nicht gebraucht oder diese Daten fließen ins System rein, sind aber tot. Diese Daten sind hochrelevant dafür, dass der Thorsten letzte Woche irgendwie konvertiert hat. Das ist genau das, was diese Agenten dann machen können.
Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu der positiven Sache. Also was kann ich da jetzt zaubern als Marketingmanager aus diesen Daten herauszaubern? Du hast schon gesagt, ich kann Fragen stellen. Nee, viel schlimmer, ich kriege die Fragen gestellt. Was willst du eigentlich wissen? Ja, erzähl mal ein bisschen.
Naja, nehmen wir mal eine Kampagnenanalyse. Ganz häufig schaut man sich eine Kampagne an und dann schaut man sich da irgendwie die Klick- und die Conversion-Zahlen an. Aber mal ganz ehrlich, wie viel Analysen gehen wirklich tiefer auf Kampagnenebene und schauen sich an die Subsegmente. Also welches Subsegment hat denn besonders gut reagiert auf diese Kampagne? Waren es die Erstmalkäufer? Waren es vielleicht die Leute aus Berlin-Mitte, die Erstmalkäufer sind? Also es können ja unheimlich viele Kombinationen sein dahinter. Da kommen wir manuell ganz häufig nicht dahinter. Das sind also Standardanalysen, die man mal macht auf Segmenten, die man vorher definiert hat. Aber das mögen überhaupt nicht die Segmente sein, die wirklich reagiert haben. Und das kann eine KI da rausfiltern. Und die kann nämlich so viele Kombinationen dann quasi gleichzeitig berechnen und sich anschauen und dann diese tiefen Muster erkennen. Und dann erkennen wir vielleicht, 40% der Leute haben eigentlich überhaupt nicht reagiert auf diese Nachricht. Das war eine rausgeworfene Kampagne, hat eigentlich nur Geld gekostet für die. Die müssten wir eigentlich, und das kann die KI nämlich auch sagen, mit einer komplett anderen Botschaft ansprechen.
Jetzt bist du ja zum Glück unabhängiger Consultant und nicht mehr für ein Unternehmen tätig. Insofern kann ich die Frage stellen, welche Systeme von den Standard-Marketing-Suiten, also Salesforce, Adobe sagen mir was, die haben solche KI-Agenten bereits im Einsatz. Gibt es weitere von den Großen, die man nennen kann, dass man sagt, naja, Ansätze davon sind da, beziehungsweise gibt es schon Spezialisten, die ersten?
Naja, also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen KI-Automation und Agenten. Also was verstehe ich darunter? Bei KI-Automation, sage ich, das ist ein vordefinierter Task, der wird irgendwie ausgeführt, wie zum Beispiel personalisiere mir diesen Newsletter. Ja, gib mir einen Text, der da drauf liegt. Das machen mittlerweile relativ viele Suites. Die haben quasi auf der Content-Generierungsseite ein Thema. Einige haben so ein bisschen Machine Learning in den Journeys mit drin, aber auch noch nicht richtig tief die Agenten. Ja, Salesforce hat die Agentforce gelauncht. Das ist aber auch ein bisschen breiter als nur CRM und Marketing. Da sind auch sowas wie Order Process, also die Auftragsbearbeitung und so weiter drin. Also auch Themen, die außerhalb des Marketings drin sind. Ich kenne persönlich nur eine Software, die ist aber nicht, ist eher ein Startup, das sehr konsequent diesen Weg geht als KI-Agent. Das nennt sich Birdview, die Company, kommt aus Leipzig, ist eine ganz junge Company, die das macht. Bin ich ein ganz großer, sage ich auch so, bin ich großer Fan von, absolut großer Fan. Die denken das Thema komplett neu. Und das ist total spannend. Ich will mal da vielleicht auch noch ein Beispiel geben, warum ich das super finde. Die reichern auch Daten an, auch für Product Recommendations. Die können nämlich sehr, sehr gut Daten quasi auch aus den LLMs ziehen. Was sind eigentlich komplementäre Produkte? Wie werden die eigentlich verkauft in der Tonalität? Wer sind eigentlich die eigentlichen Zielgruppen davon? Und können das dann abgleichen mit einer Zielgruppendefinition? Vielleicht passt das alles gar nicht übereinander. Und so nutzen die quasi in ihrem System auch Daten aus LLMs. Und das finde ich total spannend, weil wir vorhin die Datendiskussion quasi hatten, was dazu kommt. Aber wir werden das mehr und mehr sehen, dass wir diese KI oder diese Agentenfunktionalitäten in den Systemen umgesetzt sehen. Allerdings muss man auch sehen, dass es eine komplett neue Art ist, wie man eine Software eigentlich bedient und wie man sie aufsetzt. Ich bin gespannt, wie schnell die Großen hinterherkommen, weil das ganze Setup ist schon auf der alten sozusagen Welt. Ja, was ist eigentlich so eine, wie würde man sich das eigentlich vorstellen? Also klassische SaaS-Software as a Service, was so irgendwie HubSpot und die Salesforce und die Adobes und die Bloomreaches der Welt sind, die sind wie ein Werkzeugkasten. Ja, da sind ganz viele Werkzeugtools drin, ein Hammer und da ist irgendwie eine Schere drin und ein Messer und alles, was man so braucht, um eine vernünftige Kampagne zu machen. Mit Agenten hast du auf einmal nicht mehr einen Werkzeugkoffer, sondern einen Menschen oder ein System, das hat einen Werkzeugkoffer in der Hand. Und den musst du das ist wie so ein Handwerker. Und dieser Handwerker, der hat Fähigkeiten. Und dem musst du dann halt sagen, lieber Handwerker, ich will die Lampe an die Decke haben. Und zwar so, dass sie gerade ist. Ich hoffe, das kann der auch, der Agent. Es gibt Agenten, die können viel oder weniger. Ich hoffe, der Handwerker kriegt das hin. Ja, wenn ich da irgendwie den Agenten für Sanitär hole, dann wird das nichts mit der Lampe. Also so kann man sich das vorstellen. Und das heißt, man muss ganz anders das System bedienen. Früher hat man selber gesagt, ich nehme den Hammer und jetzt baue ich mir meine E-Mail zusammen. Jetzt sagt man, ich möchte gerne eine E-Mail haben, die Neukunden oder die Bestandskunden, die einen Customer Lifetime Value von 100 Euro haben, dass wir den auf 150 Euro steigern. Lieber Agent, lauf los. Also eine ganz andere Art, wie man quasi mit der Software interagiert. Und darum ist es, so meine Hypothese, nicht ganz trivial, diese Systeme quasi einzubauen in die großen Suiten, dass man das auch wirklich komplett denkt. Weil wenn man sich das wirklich durchdenken würde, bräuchte man eigentlich auch keine Segmentierung mehr. Das macht der Agent. Der Agent, eine Segmentierung ist nur eine Hilfstechnologie. Der Agent könnte genauso gut sagen, heute schreibe ich den Thorsten an oder heute schreibe ich diese 10 Menschen an oder diese 100 Menschen an. Warum müssen wir segmentieren? Journey ist genau das Gleiche. Warum müssen wir uns diese Flowcharts aufbauen? Ich schicke eine E-Mail raus, dann warte ich, dass der Thorsten 3 Tage und dann er vor 3 Tagen geantwortet hat. Warum 3 Tage bei Thorsten? Muss das nicht einfach genau individuell auf den einzelnen Kunden angepasst werden? Das heißt, auch Journeys sind nur eine Hilfstechnologie quasi, um Segmente anspielen zu können am Ende des Tages. Und das lösen diese KI-Agenten eigentlich auch. Man sagt, braucht man das eigentlich so noch? Oder müsste nicht der Agent selber entscheiden, wer, wann und was geschickt wird? Und dann wird es spannend.
Und beim nächsten Thema, genau, damit sind wir beim nächsten Thema, beim großen Thema Content-Generierung und Personalisierung, also den richtigen Content an die richtigen Leute ausspielen. Hol mal die Menschen ab, die froh sind, dass sie jetzt KI gerade einsetzen oder generative KI gerade einsetzen für die Betreffzeilenoptimierung. Hol die mal ab, was so die Reise ist und wo es hingeht und wo KI auch diese Menschen abholt, die in traditionellen Unternehmen arbeiten und die auch ihren Chef überzeugen müssen.
Ja, also erstmal Weltklasse. Ja, Weltklasse, dass der erste Schritt gemacht ist und dass sie nämlich schon mal die Betreffzeilen mit KI optimiert. So, und das ist nämlich der erste Schritt, den machen nämlich schon mal ganz viele nicht. Und damit ist das schon, seid ihr schon mal auf einer Reise. Und die ganze KI-Geschichte ist eine Reise, und zwar dazu Vertrauen zu diesen Systemen zu bekommen und die eigentlich zu überwachen. So, das verändert sich so ein bisschen der Job dahinter, der dahinter ist. Und das ist schon richtig. Man hat nicht mehr alles komplett in der Hand. Ja, man hat nicht mehr alles komplett in der Hand, sondern man muss Ziele setzen und Grenzen setzen. Das ist sozusagen in vielen Systemen, wie das dann mit so einer Brand Hub umgesetzt. Da kann man dann reinschreiben, bitte nicht die Wörter benutzen, bitte ganz häufig unsere Brand erwähnen, dann unsere Farben sind so, unsere Sprache, unsere Brandsprache ist so und so, ja, ist weicher, ist härter, ist kommunikativ, wie auch immer die Brandsprache, ne, dann sozusagen ist. Diese Sachen muss man definieren und die Sachen muss man wissen. Das ist eher häufiger ein Thema, ja, dass man sagt, welche Grenzen haben wir denn eigentlich? Wir haben uns eigentlich immer so gemacht, haben wir das eigentlich mal aufgeschrieben, was wir denn eigentlich erreichen wollen, wo wir da genau hin wollen? Das sind eher so die Themen. Und in der Tat verändert das auch ein bisschen, wie wir mit dem System arbeiten und auch, was die Rolle ist. Und wenn jetzt ein Content Manager sozusagen dann anfängt, Betreffzahlen zu machen, ist das doch super. Alles doch prima. Dann kann man eigentlich auch den nächsten Schritt gehen und für Segmente schon mal Contents zeigen. Nämlich Schritt für Schritt. Dann habe ich meine 5 Segmente und dann erzeuge ich zumindest mal für die 5 Segmente den Content und gucke auch noch drüber und korrigiere das noch. Aber es geht wesentlich schneller. Es geht wesentlich schneller und wesentlich zielgenau. Und das ist das beste Argument eigentlich auch für den Chef, zu sagen, wir haben hier Prozesskosten, die wir einsparen. Und die Qualität, die sichere ich immer noch, aber wir sind wesentlich schneller. Und das ist der erste Schritt dahin, weil das ist so ein klares Argument, da kann eigentlich keiner was sagen, da kann man auch nichts, ne, keiner was dagegen haben. Aber auf der anderen Seite gute Ergebnisse hat, die man auch überwacht. Und dann ist es ein Spiel, das Schritt für Schritt traut man sich mehr, man weiß mehr, wie dieses System reagiert, man kennt die Ecken und Kanten und Thorsten, nichts ist perfekt. Ja, diese Dinger machen Fehler. Weil kennst ja auch, wenn du ChatGPT nutzt, ne, da kommt manchmal so, hey, was kommt da jetzt raus? Das ist schon noch so. Aber umso mehr, dass man das promptet und das versteht, das System und dem System Grenzen gibt und das System mehr, wie man so schön sagt, Kontext bekommt, umso genauer wird das. Das ist eine Journey, dahin geht. Mutig sein, Schritt für Schritt, immer ein bisschen mehr machen, es unter Kontrolle haben und dann funktioniert es auch und dann hat man da auch keine Risiken.
Jetzt mal in die andere Richtung gedacht. Wir haben ja diesen schönen Begriff Personalisierung, beziehungsweise das heißt ja jetzt Hyperpersonalisierung. Genau. Das heißt, kennst du konkrete Beispiele, wo Unternehmen eine ganz extreme Personalisierung mit Hilfe von KI, also sogenannte Hyperpersonalisierung, hinbekommen haben und wie das in der Praxis aussieht.
Ja, also auch da, ich nehme mal die Warenkorbabbrecher-E-Mail, ganz einfaches Beispiel. Normal ist da ja sowas drin, Thorsten, du hast diese drei Produkte in deinem Warenkorb oder dieses Produkt in deinem Warenkorb vergessen. Dann steht da dieses Produkt und dann ist da so der Preis und dann kommst du jetzt noch ein Coupon oben drauf. Aber es wird ja eigentlich nicht drauf personalisiert, was für ein Produkt dein Warenkorb ist. Also der ganze Text der E-Mail, also der, hey, du hast was vergessen in deinem Warenkorb, steht da eigentlich in der Regel. Wer steht da ja nicht? Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast da Vitamine vergessen. Da müsste da doch ein drin stehen, die kalten Tage, lieber Thorsten, sind noch lange nicht vorbei. Ja, schütze deinen Körper und dein Immunsystem und nimm dieses Vitamin C. Also angepasst auch das Produkt, was du im Warenkorb liegen gelassen hast, wird auch der Text geschrieben. Oder wenn du zwei oder drei Produkte in dem Warenkorb drin hattest, dann wird dieser Text so zusammengefasst, dass diese drei Produkte auch irgendwie zusammenpassen, dass das irgendwie Sinn ergibt, dass die, also ganz individuell. Und das kenne ich jetzt von einigen Warenkorbabbrecher-Kampagnen. Und das ist auch total easy, mit diesen Agentensystemen zu machen am Ende des Tages.
Wenn ich jetzt ganz böse bin, dann würde ich sagen, vor 10 Jahren haben wir eine Kampagne prämiert dafür, dass eben Bilder von den Objekten, die im Warenkorb liegen, reingebracht haben. Also fällt dir noch ein zweites Beispiel ein, was so richtig heftig ist?
Ja, also
wo dann auch Gruppen differenziert wurden, oder du hast gerade Segmente, Mikrosegmente vielleicht. Weil so ein Riesenaufwand für jedes Mikrosegment dann wieder Content zu machen, kann mir da die KI helfen?
Na, natürlich kann die das, weil am Ende des Tages ist das genau der Schritt. Also gerade die KI macht, wenn man das mit den richtigen Daten findet, genau dieses Segment of One, wo wir eigentlich hinwollen. Und eine komplexe Kampagne, die aber total super Impact hat, sind die sogenannten Replenishment-Kampagnen. Also wenn du irgendwie Verbrauchstüte hast, du hast irgendwie Seife, du hast Shampoo, du hast Waschmittel, alles danach und die Hundefutter, ja, alles, was wieder gekauft wird. Und da geht's ja sehr viel um das Timing. Und sehr viel um das Produkt, nämlich wann schicke ich das eigentlich raus? Das ist keine triviale Angelegenheit, weil das sehr aufs Produkt, auf den Endkonsumer ankommt. Und auch dort habe ich mit KI-Agenten, ja, die gucken sich jedes einzelnen User an, was er gekauft hat und holen sich dann auch total spannend Daten aus der LLM, aus einer öffentlichen LLM, weil da kriegt man so viele Vergleichsdaten her, wie lange hält denn diese Packung und ist das denn wirklich 500 Gramm, weil die stehen ganz häufig, wenn man technisch spricht, nicht im Product Feed, da steht nicht 300 Milliliter Shampoo reicht bei einem halbglatzköpfigen Markus Wübben für 4 Wochen, steht da nicht drin. Solche Daten kannst du aber rauskriegen aus der LLM. Und dann kriegst du eine sehr feine Refill- oder Replenishment-Kampagne basierend auf KI, könntest du händisch niemals machen. Super Kampagne, gibt einen Grund, warum Amazon immer dieses sozusagen dieses Abo da verkaufen will. Das ist ja am Ende des Tages nichts anderes auf diesen Verbrauchsgütern. Und das funktioniert.
Ja, das glaube ich absolut. Erinnert mich auch wieder an ein recht uraltes Beispiel, nämlich das Beispiel Versandzeitoptimierung. Ja, wo man sagt, wenn man die Versandzeit optimiert und so weiter. Gibt es Beispiele, die du kennst, wo man mal das eine gegen das andere getestet hat, also das, wie wir es bisher machen, gegenüber dem Neuen, das ja so ein bisschen auch eine Blackbox bleibt, ja?
Ja, also Vergleiche sind immer schwierig, die sind immer auf der Company selber nur zu sehen, weil das also ganz häufig selbst bei Warenkorbabbrechen, da können wir noch ein bisschen was machen im E-Commerce, weil sonst Vergleiche über Companies hinweg sind schwierig. Was ich schon gesehen habe, ist 30-prozentiger Increase in den Conversions und das sieht man regelmäßig, wenn das gut personalisiert ist, wenn das Timing richtig stimmt, weil ganz viele Käufe sind einfach, müssen getimte Käufe sein, ja, die müssen zum richtigen Zeitpunkt einfach da sein. Jetzt ist Versandzeitoptimierung ja auch gar nicht mehr so ganz, ganz trivial. Früher war es ja noch relativ einfach, weil wir das Open Event hatten. Ja, das haben wir nicht mehr. Also sozusagen, wir kriegen von einigen, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da nicht so tief drin stecken, wir kriegen von einigen E-Mail-Clients, die ihr benutzt, nicht mehr, ob ihr eine E-Mail geöffnet habt oder auch nicht. Der eine E-Mail-Client macht das, sagt immer, ja, jede E-Mail ist geöffnet und der sagt gar nicht, ist gar nicht geöffnet worden. Können wir uns also nicht mehr darauf verlassen, weil das war das eigentliche Kriterium und die Daten, die wir genutzt haben, so eine Versandzeitoptimierung zu machen. Nichtsdestotrotz an den Daten, wann hat jemand geklickt, wann hat jemand gekauft, wann hat jemand auf der Webseite interagiert, kann man da schon Dinge ableiten. Aber dann wird es wieder komplizierter und darum brauchen wir da wieder KI. Ja, früher haben wir gesagt, oh, der Thorsten, drei Viertel der Zeit öffnet er morgens um sie zwischen 7 und 8. Da versuche ich um 6 in der Inbox zu sein, um oben top zu sein. Das ist nicht mehr so ganz einfach. Und da, um das überhaupt noch machen zu können, brauchen wir dann auch KI.
Mann. Also da kommt eine ganze Menge auf uns zu und ja. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil sicher sehr viele Menschen sich dann hundertprozentig auf die KI verlassen, weil es ist natürlich verlockend, wenn das alles so viel besser geht. Das heißt, ich komme zu meiner letzten wichtigen Frage, nämlich was ist denn unsere Rolle als Marketingmanager überhaupt dann noch und wie siehst du da eine Veränderung oder andersrum, welche Skills brauche ich?
Ja, ganz genau. Also was es wird sich verändern und es wird weggehen von dem eigenen Hammer sozusagen in die Hand nehmen, ja, und die Lampe an die Wand zu nageln. Das ist nicht mehr das, sondern stellt euch vor, da steht ein Handwerker bei euch in der Tür und der hat einen Werkzeugkoffer und ihr müsst beschreiben, was ihr wollt. Und während ihr das macht, ja, kennt ihr den Handwerker noch nicht und ihr habt auch keine Reviews, dass er das toll macht, ja, müsst ihr daneben stehen. Und wenn ihr dann seht, Mensch, der nimmt aber die Lampe und der packt die ins Schlafzimmer, der wollte es aber ins Wohnzimmer haben, muss er sagen, andere Zimmer. Ja, aber meint das gar nicht böse, aber das hat wahrscheinlich keine gute Spezifikation gehabt. Das heißt, Nummer 1 ist Ziele setzen, Nummer 2 ist das Überwachen und zu gucken, ob man diesen KI-Agenten die richtigen Grenzen gesetzt hat. Weil das kann man alles einschränken, man muss nur dran denken. Und das ist etwas, wo wir in der Regel nicht dran denken, weil wir ganz häufig implizites Wissen haben. Also so etwas ist ja völlig klar, dass wir das so und so tun. Ja, also haben wir doch immer schon so gemacht. Das weiß aber so eine KI nicht, wenn man dem das nicht sagt. Und die Löcher, die tauchen dann ganz häufig, oder diese kleinen Gaps, die tauchen dann immer auf, wenn man es dann live benutzt. Oh, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das haben wir immer so gemacht. Ist es ja irgendwie, was ist denn da jetzt? Und das ist ein bisschen, was sich da verschieben wird. Ne? Also Ziele setzen musst du. Du musst das Ganze quasi überwachen. Wenn du mehrere Agenten im Einsatz hast, musst du dir natürlich auch irgendwie gucken, dass die miteinander kombinieren. Aber wir gehen jetzt mal von einem Agenten aus. Wir müssen strategische Entscheidungen treffen. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wie viel Geld wollen wir denn in die Bestandskundenkampagne jetzt investieren? Okay. Weil so ein KI-Agent könnte dich fragen, wie viel Budget habe ich denn, um Voucher auszuspielen? Dann sage ich 1.000 Euro. Dann kann der KI-Agent selber entscheiden, wo er diese Coupons dann allokiert und wo nicht. Aber du musst sagen, wir haben 1.000 Euro. Also frag mal jemanden im Marketing, wüsstest du für die nächste Kampagne, was du eigentlich für ein Budget hast für deine Coupon-Aussendung? Ganz häufig ist ja, wir machen 10%, 20% und keiner weiß genau, wie viel dann so da hinten bei rauskommt. Das ist ein Problem, wenn man KI-Agenten nutzt, weil das musst du dann wissen, damit der KI-Agent selber dann agieren kann. Nächste ist natürlich, dass du. Und das ist vielleicht noch ein ganz großes Thema. Wir kommen wieder dazu hin, und da bin ich sehr glücklich, mehr Kreativität und cross-funktionale, und das heißt, abteilungsübergreifende Arbeiten zu machen. Und das finde ich total spannend. Wir sind irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren zu Mathematikern geworden, im CRM und im Marketing. Ja, also viele technische Leute reingekommen. Ich bin damals bei Rocket, da haben wir Mathematiker gehabt, die diese riesen Excel-Dateien da gerechnet haben, um irgendwie die Attribution zu rechnen, was da nicht alles irgendwo war. Und irgendwie ist der ganze kreative Gedanke ein bisschen verloren gegangen, weil viel der Kreativität davon abhängt, wie ich das mit den Daten und wie ich das technisch umsetzen kann. Und da bin ich sehr glücklich. Das wird sich verändern. Wir werden wieder dazu hinkommen, strategischer und kreativer zu denken. Das heißt auch, dass ich mir viel mehr mit Produkt zusammenarbeiten muss. Ja, kann ich CRM eigentlich weg von, ich muss doch den Newsletter raussenden, hinzu. Wie unterstützt eigentlich unser Produkt, unseren CRM und Bestandskundengedanken? Ja, haben wir sowas wie einen User-Bereich? Haben wir Mehrwerte für eingeloggte User, dass wir sie identifizieren können, damit wir die Daten haben, um besser zu personalisieren? Das heißt, man muss auf einer ganz anderen Ebene wieder umdenken. Und ich glaube, das tut der Disziplin sehr, sehr gut.
Das klingt absolut spannend. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen damit oder gibt es sowas, dass ich einen Agenten einsetze, um wiederum den Agenten mal zu überprüfen? Also mit der Aufforderung, sag mir mal, wo die Schwachpunkte sein könnten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mir muss ja auch polar oder freundlich sein zu den.
Also in der Tat habe ich sowas so ähnlich das mal gesehen. Ich mache auch noch Konferenz, da haben zwei Gründer, haben eine ganze Company und eine ganze Brand-Agentur aufgebaut mit 98 KI-Agenten, die sich gegenseitig challengen, die jeder gegenseitig eine Spezialisierung haben. Und was die machen, ist, die reden die ganze Zeit miteinander. Das ist irgendwie total, also das ist schon zurück in die Zukunft so. Also wie die miteinander reden und dann auch sagen, ich sehe das aus der Perspektive, ich sehe das aus der Perspektive. Oh, diesen Faktor habe ich noch gar nicht mit bei mir bedacht. Und dann reden, also sprechen die wirklich miteinander. Das heißt, im besten Fall koordinieren die sich selber. Aber wir stehen ja alles noch sehr am Anfang. Und deswegen muss der Mensch da noch oben drauf sein und die Grenzen setzen, die Ziele setzen und auch das überwachen und den Output, mal einen Blick auf den Output haben, was da wirklich bei rauskommt. Aber das ist wirklich irre, weil sich das schon so selbst quasi reguliert. Also völlig verrückt, was man auch sieht jetzt, wenn sich so Agenten quasi auch in Video-Avatare, wie die auch immer selber miteinander reden, anfangen zu philosophieren und sagen, oh, den Punkt hatte ich nicht mitbedacht, ah ja, und dann ganz nett so eine Diskussion führen. Also da, wir stehen da ganz am Anfang, aber es wird sicherlich sowas geben, auch quasi wer so den Abteilungsleiter von der Abteilung Agenten, ja, den du dann befragen kannst und gucken kannst, wer da ist. Es wird selten einen Krankheitsreport geben, das ist die gute Nachricht. Ja, die arbeiten meist sehr, sehr verlässlich. Aber genau, was sie tun, hängt alles letztendlich von der Spezifikation ab.
Markus, ich bin so super gespannt auf deinen Vortrag bei der E-Mail Innovation Summit im März. Am 18. März war das Ganze. Das wird sicher spannend und anregend und da können wir dann weiter diskutieren. Jetzt bedanke ich mich erstmal für diesen super Input. Danke.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.